Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute tauchen wir ein in die Welt einer faszinierenden Waffe aus dem Norden.
Genau, wir sprechen über den Sachs. Eine Waffe, die von der Völkerwanderungszeit bis ins frühe Hochmittelalter, etwa vom 4. bis 11. Jahrhundert, die Schlachtfelder prägte und bei Wikingern und Germanen gleichermaßen gefürchtet war.
Und das Spannende ist ja, es war nicht nur eine Waffe, oder?
Exakt. Das ist das Faszinierende am Sachs. Es war gleichzeitig Kriegswaffe und Alltagswerkzeug. Stell dir vor, du hast nur ein einziges Werkzeug für alles. Für den Kampf, für Holzarbeiten, fürs tägliche Handwerk.
Oh, also wirklich multifunktional.
Ja, und das macht den Sachs auch heute noch interessant. Sowohl für historisch korrekte Darstellungen, als auch
für die Optik am Wams oder an der Wand.
Genau das. Aber fangen wir von vorne an. Was ist ein Sachs überhaupt? Das Wort selbst kommt vom althochdeutschen...
Moment, wie spricht man das?
Vom germanischen Saas. Genau so. Und es bedeutet ganz schlicht Messer.
Also nichts Kompliziertes.
Nein, sehr direkt. Die ersten Sachse tauchten ab dem 3. Jahrhundert nach Christus auf. Zuerst in Mitteleuropa, dann in der spätrömischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit auch in Skandinavien verbreitet. Das ist, wie rechnet man das um? Etwa 1700 Jahre her.
Wahnsinn.
Sie waren besonders im 6. bis 8. Jahrhundert sehr verbreitet, vor allem im sächsisch-fränkischen Raum. Bis ins 9. Jahrhundert spielten sie regional noch eine wichtige Rolle. Danach wurden sie langsam von anderen Waffen abgelöst, zumindest als Hauptwaffe im Kampf. Aber als vielseitiges Werkzeug blieben sie noch viel länger im Einsatz, gerade in Skandinavien und auf den britischen Inseln.
Du sagtest vorhin, es war eine Mischform. Was heißt das genau?
Der Sachs liegt, je nach Länge und Epoche, irgendwo zwischen Kurzschwert und Messer. Für die Wikinger war es eine einschneidige Hiebwaffe, perfekt für Schnitte und Schläge aus nächster Distanz.
Einschneidig, nicht zweischneidig wie ein klassisches Schwert?
Genau, nur eine Schneide, aber die hatte es in sich. Einschneidige Klingen waren bei vielen germanischen Waffen üblich, robust und gut zu führen, perfekt für den Nahkampf.
Ah, also wenn es richtig eng wird im Kampf.
Absolut. Und gerade im engen Getümmel, wenn zwei Trupps im Schildwall aufeinandertreffen, schrumpft der Bewegungsradius enorm. Da konnte ein Sachs noch durch die kleinsten
Lücken schneiden.
Exakt. Aber was den Sachs wirklich besonders machte, war etwas anderes.
Nämlich?
Im Gegensatz zu den später gebräuchlichen Langschwertern war der Sachs
günstiger?
Ja, erschwinglicher. Langschwerter waren teuer, oft echte Statussymbole. Der Sachs dagegen, den konnte sich auch ein einfacher Krieger oder Bauer leisten.
Und dann konnte man ihn auch noch für den Alltag nutzen. Das ist ja genial.
Genau das ist der Punkt. Holzarbeiten, Feldarbeiten, tägliches Handwerk. Der Sachs war nicht nur auf dem Schlachtfeld zu Hause. Er war ein Begleiter für alle Lebenslagen. Diese Vielseitigkeit machte ihn zur Standardausrüstung.
Sozusagen das Schweizer Taschenmesser der Wikingerzeit.
Das ist tatsächlich ein ziemlich guter Vergleich. Praktisch, vielseitig, immer dabei.
Und gab es dann verschiedene Arten von Sachsen? Ich meine, für verschiedene Zwecke?
Oh ja. Kurzsachs, Langsachs, Schmalsachs, Breitsachs. Da gibt es einiges zu erzählen. Je nach Länge und Breite hatte der Sachs unterschiedliche Funktionen und wurde auch ganz anders geführt.
Das klingt spannend. Da will ich mehr drüber wissen.
Dann lass uns genau da weitermachen. Bei den verschiedenen Typen und was die so besonders machte. Also, schauen wir uns mal die Geschichte genauer an. Die ersten Sachse tauchten schon sehr früh auf, nämlich ab dem 4. Jahrhundert nach Christus in Skandinavien und Mitteleuropa.
Das ist, Moment, wie lange ist das her?
Das ist, lass mich überlegen, über 1600 Jahre. Das 4. Jahrhundert nach Christus, das ist die späte römische Kaiserzeit.
Wahnsinn! Also schon in der Eisenzeit.
Genau. Eisenzeit bis ins Hochmittelalter. Der Sachs begleitete die Menschen durch mehrere Epochen. Erst ab dem 9. Jahrhundert nach Christus wurden die Sachse langsam...
Also das 9. Jahrhundert nach Christus, das sind dann nochmal...
Richtig. Das sind rund 500 Jahre Einsatzzeit. In Skandinavien sogar bis ins 10. Jahrhundert. Stell dir das mal vor. Eine Waffe, die sich über ein halbes Jahrtausend bewährt hat.
Das ist ja länger als... Ich meine, vom 9. Jahrhundert bis heute sind auch nur etwa 1100 Jahre.
Exakt. Der Sachs war länger im Einsatz als die Zeit, die seitdem vergangen ist. Das zeigt, wie praktisch und vielseitig diese Waffe war.
Und warum wurde er dann abgelöst?
Das ist eine gute Frage. Ab dem 9. Jahrhundert kamen andere Waffen auf, wohl auch bedingt durch neue Kampftechniken und Rüstungen. Aber, und das ist wichtig, der Sachs verschwand nicht einfach.
Sondern?
Er blieb als Werkzeug im Einsatz. Gerade im skandinavischen Raum und auf den britischen Inseln fanden die vielseitigen Messer noch lange danach rege Verbreitung. Als Waffe wurde er ersetzt, aber als praktischer Alltagsgegenstand blieb er gefragt.
Ah, also wie vorhin, das Schweizer Taschenmesser der Wikinger.
Genau, und interessant ist auch die geografische Verbreitung. Der Sachs war bei vielen germanischen Völkern verbreitet, besonders bei den Franken und Sachsen auf dem Festland, aber auch schon früh in Skandinavien, ab dem 4. Jahrhundert vor Christus. Von dort...
Gelangten die Angelsachsen mit ihm nach Britannien?
Genau, die brachten ihn vom Festland mit rüber. Also bei den Franken, Sachsen, Alamannen...
Britannien.
Skandinavien.
Überall.
Nicht ganz überall, aber der Sachs war definitiv eine weit verbreitete Waffe. Man findet archäologische Funde von Norwegen bis nach Frankreich.
Gab es dann regionale Unterschiede? Also war ein skandinavischer Sachs anders als einer aus England?
Das ist anzunehmen, ja. Verschiedene Regionen, verschiedene Schmiedetraditionen. Die Grundform blieb ähnlich. Einschneidige Klinge, praktische Länge, aber in den Details gab es wohl Variationen.
Bei der Verzierung zum Beispiel?
Vermutlich, ja. Und bei der genauen Länge und Form. Aber das Kernprinzip, eine erschwingliche, vielseitige Waffe für Nahkampf und Alltag, das zog sich durch alle Regionen.
Der Sachs als europäischer Exportschlager.
So könnte man es ausdrücken. Er war einfach praktisch, bewährt und für die meisten Menschen erschwinglich. Keine Prestigewaffe wie ein aufwendig geschmiedetes Langschwert, sondern ein zuverlässiger Begleiter.
Und trotzdem gefürchtet im Kampf.
Absolut. Denn im Nahkampf, wenn es eng wurde, da konnte der Sachs seine Stärken voll ausspielen. Gerade im berüchtigten Schildwall der Wikinger war der Sachs
das perfekte Werkzeug.
Genau. Und genau da sollten wir weitermachen. Beim Einsatz im Kampf. Denn die verschiedenen Sachstypen hatten unterschiedliche Funktionen im Gefecht.
Okay, jetzt wird's spannend. Wie funktionierte der Sachs im echten Kampf?
Also, lass uns in die Details gehen. Es gibt verschiedene Sachstypen und die unterscheiden sich deutlich. Vor allem in der Länge.
Wie groß ist denn so ein typischer Sachs?
Das kommt drauf an. Beim Kurzsachs sprechen wir von einer Klingenlänge von etwa 20 bis 30 Zentimetern. Die frühen Formen waren um die 20 bis 25 Zentimeter, später auch mal bis 30. Das ist etwa so lang wie ein großes Küchenmesser heute.
Okay, also wirklich kompakt.
Genau. Und diese kompakte Größe machte ihn so praktisch. Für die tägliche Arbeit, Holzschneiden, Feldarbeit, war er perfekt handlich. Aber im Nahkampf wurde er richtig tödlich.
Und da kommt dann der Schildwall ins Spiel, den du vorhin erwähnt hast.
Absolut. Stell dir vor, zwei Schildwälle prallen aufeinander. Die Krieger stehen dicht gedrängt, Schild an Schild. Der Bewegungsradius schrumpft auf.
Also du kannst kaum noch
richtig schwingen. Ein langes Schwert hat's hier deutlich schwerer. Stiche gehen noch, aber große Hiebe kaum. Der Kurzsachs aber,
der passt durch die Lücken.
Exakt. Selbst durch die kleinsten Lücken im gegnerischen Schildwall konnten die Wikinger mit dem Kurzsachs noch schneiden und stechen. Er war das perfekte Werkzeug für den engen Nahkampf.
Das ist, ich versuche mir das gerade vorzustellen, also wirklich brachial, wenn beide Seiten so aufeinander pressen.
Ja, Schildwallkämpfe waren brutal und chaotisch. Und in diesem Chaos war der Kurzsachs ein enormer Vorteil. Kompakt, wendig, tödlich.
Und der Langsachs, der war dann größer?
Deutlich größer. Der Langsachs entwickelte sich im späten 7. Jahrhundert mit Klingenlängen von typisch 48 bis 65 Zentimetern, manchmal bis zu
70 Zentimeter?
Sogar bis 75 Zentimeter. Das ist schon fast die Länge eines kurzen Schwertes.
Wow, also doppelt so lang wie der Kurzsachs?
Richtig. Und damit war der Langsachs viel dichter am klassischen Schwert als der Kurzsachs. Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass Langsachse im westfälischen und niedersächsischen Raum sogar als Hauptwaffe geführt wurden.
Also nicht mehr als Zweitwaffe oder Werkzeug?
Genau. Einige Langgriffe deuten darauf hin, dass der Langsachs hier zur primären Kampfwaffe wurde. Er hatte die Reichweite eines Schwertes, war aber vermutlich noch erschwinglicher und einfacher herzustellen.
Das erklärt auch, warum er sich so verbreitet hat.
Absolut. Und was beide Typen gemeinsam hatten, ob Kurz- oder Langsachs, war diese einschneidige, robuste Bauweise. Keine empfindliche zweite Schneide, dafür eine massive, effektive Klinge.
Gab es denn berühmte Sachse? Ich meine, so wie es berühmte Schwerter gibt?
Oh ja, da gibt es einen besonders faszinierenden Fund. Der Sachs von Beanot. Ein Langsachs aus dem 10. Jahrhundert, der in der
Themse?
Genau, in der Themse gefunden. Und dieser Sachs ist
verziert?
Nicht nur verziert, er ist reich mit Runen versehen. Zum einen trägt er das komplette Runenalphabet und zum anderen das Wort Beanot.
Wow, das komplette Alphabet?
Ja, das ist schon außergewöhnlich. Die Frage ist natürlich, wer war Beanot? War es der Träger der Waffe oder der Schmied, der sie geschaffen hat?
Kann man das nicht herausfinden?
Das ist schwierig. Die Forschung diskutiert das noch. Beide Interpretationen sind möglich. Bei manchen Waffen ist der Name des Besitzers eingraviert, bei anderen der des Schmieds.
Aber stell dir vor, du gehst in London spazieren, fischst in der Themse und dann findest du sowas.
Der Fund war natürlich archäologisch betreut, nicht einfach jemand beim Angeln. Aber ja, es muss ein unglaublicher Moment gewesen sein.
Trotzdem, in einem Fluss. Wie kommt ein Sachs in die Themse?
Gute Frage. Vielleicht verloren im Kampf, vielleicht rituell versenkt. Vielleicht einfach über Bord gefallen. Wir wissen es nicht genau. Aber dass er erhalten blieb und gefunden wurde, das ist das wirkliche Glück.
Und diese Runen, das zeigt ja auch, wie wichtig solche Waffen ihren Besitzern waren.
Absolut. Ein komplett eingeschriebenes Runenalphabet ist keine Kleinigkeit. Das war Arbeit. Das war Kunstfertigkeit. Und es zeigt, der Sachs war mehr als nur ein Werkzeug oder eine Waffe.
Er war persönlich.
Genau das. Und dieser persönliche Bezug, diese Verzierungen, da kommen wir gleich noch ausführlicher drauf zu sprechen. Denn Beagnoth ist nicht der einzige verzierte Sachs.
Oh, da bin ich gespannt.
Beagnoth ist ein schönes Beispiel. Aber er ist nicht der einzige verzierte Sachs. Es gibt nämlich noch eine andere Unterteilung, die mit den Verzierungen zu tun hat.
Nämlich?
Schmalsachs und Breitsachs. Die Unterscheidung liegt, wie der Name schon sagt, in der Breite der Klinge. Und besonders die Breitsachse waren für ihre reichen Verzierungen bekannt.
Also je breiter die Klinge, desto mehr Platz für Kunst.
Genau das. Eine breitere Klinge bot einfach mehr Fläche für Verzierungen. Die Möglichkeit wurde genutzt, aber längst nicht bei jedem Sachs. Viele sind auch schlicht.
Was für Verzierungen waren das denn? Du hast Runen erwähnt bei Beagnoth.
Runen, ja, aber auch Tierdarstellungen, Gesichter, geometrische Muster. Die Vielfalt war enorm.
Tierdarstellungen. Welche Tiere?
Das ist regional unterschiedlich, vermutlich. Wölfe, Bären, Schlangen, Tiere mit symbolischer Bedeutung, Krafttiere, die dem Träger Stärke verleihen sollten.
Also nicht nur dekorativ, sondern auch schützend.
Genau. Viele dieser Verzierungen hatten wohl eine symbolische oder sogar magische Funktion. Sie sollten Glück bringen, schützen, Macht verleihen.
Das ist ja wie, heute würde man sagen, personalisierte Ausrüstung mit Bedeutung.
Sehr gute Parallele. Und es gibt noch eine Art von Verzierung, die besonders interessant ist. Inspiriert von den
Römern?
Genau. Die Römer hatten einen großen kulturellen Einfluss. Und eine ihrer Verzierungen wurde übernommen.
Moment, wirklich? Phallusdarstellungen?
Nein, tatsächlich nicht auf Sachsen selbst. Da gibt's keine Belege. Aber die Römer nutzten Phallus-Symbole als Glücksbringer. Auf Amuletten, an Architektur, aber nicht auf Waffen.
Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Es klingt heute ungewöhnlich, aber für die Römer und später auch in Gallien waren Phallus-Darstellungen Glücks- und Schutzsymbole. Sie sollten Unheil abwenden.
Also nicht obszön gemeint, sondern als Talisman?
Genau. Es war eine apotropäische Funktion. Das heißt, es sollte böse Mächte fernhalten. Vor allem in Gallien, also im heutigen
Frankreich?
Frankreich, ja. Also solche apotropäischen Symbole waren im Römischen Reich generell verbreitet, aber nicht auf germanischen Waffen. Die hatten eher Runen oder Tierornamentik als Schutz.
Und das sagt was über Kulturkontakte aus, oder? Die Wikinger und Germanen haben nicht in einem Vakuum gelebt.
Absolut. Sie waren Teil eines größeren kulturellen Netzwerks. Handel, Kriegszüge, Kontakte, all das führte zu Austausch. Nicht nur von Gütern, sondern auch von Ideen und Symbolen.
Waren verzierte Sachse dann teurer? Also war das ein Statussymbol?
Das ist anzunehmen. Eine reich verzierte Waffe bedeutete mehr Arbeitszeit, mehr Kunstfertigkeit. Sie zeigte, dass der Träger
sich das leisten konnte.
Genau. Oder dass ihm die Waffe wichtig genug war, um sie zu verzieren oder verzieren zu lassen. Es war persönlich. Es war bedeutungsvoll.
Das macht diese Waffen noch faszinierender. Sie waren nicht nur Werkzeuge oder Waffen, sondern auch Ausdrucksmittel.
Sehr gut ausgedrückt. Und trotz all dieser unterschiedlichen Verzierungen und Ausführungen, ob Schmalsachs oder Breitsachs, ob einfach oder reich verziert, eines hatten alle gemeinsam.
Sie waren gefürchtet.
Exakt. An deren scharfem Ende wollte sich kein Feind wiederfinden. Die Verzierungen machten sie persönlicher, vielleicht prestigeträchtiger, aber die Funktion blieb die gleiche. Tödliche Effizienz im Nahkampf.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Und wie wurden diese Sachse eigentlich hergestellt? Ich meine, diese Verzierungen, das ist ja nicht einfach nur Metallformen.
Da sind wir beim nächsten spannenden Punkt, der Herstellung. Denn die Art, wie diese Klingen geschmiedet wurden, war selbst schon eine Kunstform. Die Herstellung war tatsächlich eine Kunst für sich. Die meisten Sachse waren Verbundklingen aus feuerverschweißtem Eisen. Der Korpus aus Eisen, oft mit einer aufgeschweißten Stahlschneide.
Moment, nicht aus Stahl? Warum nicht?
Stahl war viel aufwendiger herzustellen und damit teurer. Eisen war verfügbarer und erschwinglicher. Und mit der richtigen Technik konnte man aus Eisen eine sehr effektive Waffe machen.
Und diese Technik war das Feuerverschweißen?
Genau. Mehrere Lagen Eisen wurden unter Schmiedehitze miteinander verbunden. Das ist, wie erkläre ich das am besten? Stell dir vor, du nimmst mehrere dünne Schichten und
presst die zusammen?
Richtig. Unter enormer Hitze und mit Hammerschlägen verschmelzen die Lagen. Das nennt man Feuerverschweißen. Das Ergebnis ist eine stabilere, flexiblere Klinge als aus einem einzelnen Stück Eisen.
Also wie Schichtholz, stärker durch mehrere Lagen.
Sehr gute Analogie. Und jetzt kommt der clevere Teil. Die Schneide wurde oft aus härterem Material gefertigt als der Rest der Klinge.
Warum das?
Die Schneide muss scharf bleiben und Hieben standhalten. Der Korpus der Klinge dagegen muss flexibel sein, damit die Waffe nicht bricht. Zu hart, gleich zu spröde. Zu weich, gleich keine gute Schneide. Die Lösung? Unterschiedliche Materialien kombinieren.
Deswegen so langlebig.
Genau. Und es gab nicht nur einfache Eisensachse. Historische Belege zeigen, dass auch hochwertige Stahlsachse existierten. Moderne metallurgische Untersuchungen haben das...
Also Wissenschaftler haben alte Sachse analysiert?
Ja. Mit modernen Methoden kann man die Materialzusammensetzung untersuchen. Und dabei stellte sich heraus, dass einige Sachse handwerklich extrem hochwertig gefertigt waren. Sie bestanden aus einer eleganten Komposition aus Kern- und Mantelstahl.
Kern- und Mantelstahl, das klingt nach...
einem Sandwich?
Ja.
Ist doch im Prinzip so. Ein härterer Kern wird von einem flexibleren Mantel umgeben. Oder umgekehrt. Das kombiniert die besten Eigenschaften beider Materialien.
Das ist schon ziemlich ausgefeilte Metallurgie für die Zeit.
Absolut. Die Schmiede damals hatten ein tiefes Verständnis für Materialeigenschaften. Ohne moderne Wissenschaft, nur durch Erfahrung und Experimentieren.
Gab es noch andere Tricks bei der Herstellung?
Ja, manche Sachse hatten Hohlkehlen, sogenannte Blutrinnen. Die verringerten das Gewicht der Klinge und erleichterten die Führung. Aber viele Sachse kamen auch ohne aus.
Blutrinnen, das sind diese Rillen in der Klinge.
Genau, obwohl der Name Blutrinne irreführend ist. Sie dienen nicht dazu, Blut abfließen zu lassen. Das ist ein Mythos. Ihr Zweck ist rein praktisch. Gewichtsreduktion ohne Stabilitätsverlust.
Also wie bei modernen Leichtbaukonstruktionen.
Exakt. Material wegnehmen, wo es nicht gebraucht wird. Stabilität behalten, wo es wichtig ist. Und eine leichtere Klinge ist...
schneller und weniger ermüdend.
Genau. Jedes Gramm zählt, wenn du die Waffe den ganzen Tag am Gürtel trägst oder im Kampf führst.
Und heute? Wie werden Repliken hergestellt?
Da haben wir natürlich den Vorteil moderner Metallurgie. Heutige Repliken werden aus modernen Stahlsorten gefertigt. Carbon oder Federstahl mit präzisen Legierungen und kontrollierten Härteverfahren. Je nachdem, ob es für Deko, Schaukampf oder scharfe Replik sein soll. Aber das Grundprinzip, Die Balance zwischen Härte und Flexibilität, das bleibt gleich.
Okay, und wenn ich mir jetzt einen Sachs kaufen möchte, worauf sollte ich achten?
Gute Frage. Die meisten denken zuerst an die Klinge. Und das ist natürlich wichtig. Aber Griff und Scheide verdienen mindestens genauso viel Beachtung.
Weil?
Weil sie die Authentizität vervollständigen. Eine historisch korrekte Klinge in einer modernen Kunstlederscheide, das passt einfach nicht zusammen. Wenn du Wert auf Authentizität legst, sollte das Gesamtbild stimmen.
Macht Sinn. Und welche Optionen gibt es bei den Scheiden?
Du hast die Wahl zwischen verschiedenen Scheidentypen. Oft war es ein Holzkern mit Lederüberzug, aber es gab auch reine Holz- oder Lederscheiden. Das hing von der Region ab. Bei den Kontinentalgermanen waren Holzscheiden üblich. Die Wikinger hatten oft reich verzierte Lederscheiden, wie die Funde aus Birka zeigen.
Also je nachdem, welche Epoche ich darstellen will.
Genau. Und dann gibt's noch einen Punkt bei der Tragweise, der viele überrascht. Bei den Kontinentalgermanen, Franken, Alamannen, wurde der Sachs oft parallel zum Gürtel getragen. Das sieht man gut im Stuttgart-Psalter. Aber
mit der Schneide nach?
Oben. Zumindest bei den Franken und Alamannen.
Was? Nach oben?
Ja, klingt erstmal kontraintuitiv, oder?
Total. Ich hätte gedacht, nach unten ist sicherer.
Das denken viele. Aber mit der Schneide nach oben ergibt es taktisch Sinn. Du ziehst die Waffe mit einer Aufwärtsbewegung und bist sofort in einer Schnittposition. Es ist schneller und die Bewegung fließt direkt in den ersten Hieb.
Oh, das ist clever. Also die Ziehbewegung ist schon der Angriff?
Genau, effizient und tödlich. Das ist wie ein eingebauter Vorteil im Design.
Okay, das probiere ich definitiv aus beim nächsten Event. Aber zurück zu den Griffen. Was gibt's da für Möglichkeiten?
Historisch authentisch sind Holz, Horn oder Knochen. Das waren die Materialien, die vor
Jahrhunderten schon verwendet wurden.
Genau, die gleichen Materialien wie damals. Und das ist auch der Punkt, wo persönlicher Geschmack reinkommt.
Inwiefern?
Historisch waren die meisten Sachse recht einfach gefertigt. Praktische Werkzeuge eben. Aber einige Funde belegen, dass vor allem bei den Wikingern Griffe reich verziert waren. Mit Prägungen, Schnitzereien, teilweise sogar mit Metallbeschlägen.
Also wie bei den Verzierungen auf den Klingen, die wir vorher besprochen haben.
Exakt. Und heute hast du die Wahl. Vom einfachen, vernieteten Holzgriff bis hin zu aufwendigen Verzierungen kannst du den Sachs wählen, der zu dir oder zu deiner Darstellung passt.
Und bei der Klinge selbst? Du hast vorhin moderne Metallurgie erwähnt.
Richtig. Heutige Repliken bieten dir Klingen aus dekorativem Stahl mit den Vorteilen moderner Legierungen und Härteverfahren. Du bekommst eine stabile, langlebige Klinge, die auch optisch was hermacht.
Und für verschiedene Zwecke gibt's verschiedene Ausführungen, oder?
Absolut. Es gibt stumpfe Modelle mit abgerundeter Spitze, speziell für den Schaukampf. Die sehen authentisch aus, sind aber sicherer in der Anwendung. Dann gibt's Deko-Modelle, die nicht für Belastung ausgelegt sind. Und natürlich auch schärfere Varianten.
Wobei ich da für Lab natürlich nie echte Klingen nehme. Das ist wichtig zu betonen.
Sehr wichtig. Für Lab gibt's eigene Regelungen. Aber für Reenactment, historische Darstellung oder auch einfach als Sammlerstück, da sind authentische Repliken perfekt.
Und wenn ich mir jetzt so einen Sachs kaufen will, ich meine, worauf achte ich bei der Auswahl konkret?
Drei Hauptkriterien. Erstens der Verwendungszweck. Schaukampf, Darstellung oder Deko. Zweitens die Epoche.
Die bestimmt Länge und Stil.
Genau. Und drittens, Materialien bei Griff und Scheide sollten zur Klinge passen. Ein stimmiges Gesamtbild macht den Unterschied.
Bei Battle Merchant findet man da eine gute Auswahl, oder? Von einfach bis aufwendig?
Ja, dort gibt's verschiedene Modelle von Kurzsachsen bis Langsachsen mit unterschiedlichen Griffen und Scheiden. Man kann wirklich den Sachs finden, der zur eigenen Kriegerseele passt.
Zur Kriegerseele. Das gefällt mir.
Und das Schöne ist, egal ob du dich für ein schlichtes Arbeitsmodell oder einen reich verzierten Breitsachs entscheidest, du trägst ein Stück Geschichte mit dir.
Wow, das war eine ziemliche Reise durch die Geschichte des Sachs.
Absolut. Von den ersten Sachsen im 4. Jahrhundert vor Christus bis heute. Über 2300 Jahre Geschichte.
Was mich am meisten fasziniert hat, ist eigentlich diese Vielseitigkeit. Der Sachs war nicht nur eine Waffe oder nur ein Werkzeug, sondern
beides gleichzeitig.
Genau. Praktisch für den Alltag, tödlich im Kampf. Das ist einfach clever durchdacht.
Und diese Bandbreite haben wir gesehen. Vom kompakten Kurzsachs für den Schildwall bis zum fast schwertlangen Langsachs. Von schlichten Arbeitsmessern bis zu kunstvoll verzierten Prunkstücken wie dem Sachs von Bernhard.
Was mich auch beeindruckt hat, war diese Handwerkskunst. Feuerverschweißtes Eisen, Kern- und Mantelstahl. Die Schmiede damals wussten echt, was sie taten.
Ohne moderne Wissenschaft, nur durch Erfahrung und Können. Und heute haben wir das Glück, dass wir diese historischen Waffen als authentische Repliken nachempfinden können.
Wobei ich definitiv beim nächsten Event die Schneide nach oben tragweise ausprobieren werde. Das hat mich echt überrascht.
Das ist einer dieser Momente, wo man merkt, die Wikinger hatten gute Gründe für alles, was sie taten. Praktisch und effizient.
Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, dir einen Sachs anzuschauen oder mehr über historische Waffen zu erfahren, bei Battle Merchant findest du eine große Auswahl. Von Kurzsachsen bis Langsachsen mit verschiedenen Griffen und Scheiden.
Und auf dem Battle Merchant Blog gibt es noch viele weitere spannende Themen. Ob Wikinger, Römer, mittelalterliche Rüstungen. Für historisch Interessierte ist da richtig viel dabei.
Und wir würden uns freuen, von euch zu hören. Habt ihr selbst einen Sachs? Welche Erfahrungen habt ihr mit historischen Repliken gemacht?
Genau, teilt eure Geschichten, Fragen oder Anregungen. Wir sind gespannt.
Für mich persönlich nehme ich mit, der Sachs ist mehr als nur ein Messer. Er ist ein Stück lebendige Geschichte, das
bis heute fasziniert.
Genau. Von der Eisenzeit bis ins Hochmittelalter, vom Alltagswerkzeug zur gefürchteten Nahkampfwaffe. Der Sachs hat sich durch die Epochen geschnitten, im wahrsten Sinne des Wortes.
Schöner Abschluss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gerne bei battlemerchant.com vorbei und entdeckt das Sortiment.
Und lest den Blog auf battlemerchant.com/blog für noch mehr historische Themen. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut und bleibt neugierig.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.